Der Bibeltext für die Predigt steht im Römerbrief. Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten.
Heute predige ich zusammen mit meiner Frau Angelina. Die kommt gleich nach vorne, hat einen Teil nach mir. Und dann zusammen haben wir den letzten Teil der Predigt. Die hilft mir heute, über Thema Gesetz und Evangelium zu reden. Ich habe zwei lustige Gesetze gefunden aus England. Das erste Gesetz: Frauen ist es verboten, in öffentlichen Verkehrsmitteln Schokolade zu essen. Das zweite ist noch ein bisschen steiler. Den Bürgern von York ist es immer noch erlaubt, nach Sonnenuntergang und innerhalb der Stadtmauern einen Schotten mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Ich hatte mal ein paar tolle Vorlesungen im Studium, die gingen um Recht und Gesetze, Sozialrecht. Da war ungefähr alles drin, was in Deutschland wichtig ist dafür. Das hat enorm Spaß gemacht. Spaß. Aber anscheinend braucht es in Deutschland so viel Zeug, um zurechtzukommen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wozu sind Gesetze überhaupt da? Wozu brauchen wir so einen Stapel? Und ich glaube, bei Gesetzen geht es darum, zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Das festzuschreiben, dass Leute das zur Verfügung haben, was gut und was richtig ist und was man unterlassen soll. Wir Menschen sind interessant. Ohne Gesetze, Normen und Regeln können wir irgendwie nicht leben, besonders wir Deutsche. In jeder menschlichen Gesellschaft, aber wirklich in jeder, existieren Normen und Werte und manchmal auch festgeschriebene Gesetze. Es gibt überall Konzepte von wünschenswert und unerwünscht. Ein gewisses Maß an Gesetzen ermöglicht erst gesellschaftliches Zusammenleben und das entsteht da, wo es gemeinsame Überzeugungen gibt, was richtig und falsch ist. Im Herbst haben wir eine Predigtreihe über Mose gehabt und Mose ist der Mensch, den Gott gebraucht, um sein Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Warum war das nötig? Die Ägypter hatten die Israeliten, das ganze Volk, versklavt und haben sie als Zwangsarbeiter missbraucht und die haben zu Gott gerufen, die Israeliten, und haben gesagt, hilf uns bitte und rette uns, und Gott macht es tatsächlich. Er befreit sie aus der Unterdrückung, er rettet sie, als das große Heer der Ägypter hinter ihnen her ist. Er hilft ihnen, als sie dann durch die Wüste wandern, lange Zeit, kein Wasser, kein Essen haben, und gibt ihnen auf übernatürliche Weise Nahrung. Und das Ziel, auf das das Volk Israel unterwegs ist, ist das Land Israel. Und die sind in dieser Wüste dazwischen und erleben Gottes Gnade, unverdientes Geschenk, dass sie freikommen, weil sie haben nichts dafür getan, außer gelaufen. An diesem Punkt in der Wüste stellt Gott ihnen eine Frage und sagt, willst du mit mir gehen? Wollt ihr mit mir gehen? Ich möchte gern euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Aber das heißt wirklich für euch, dass ich euer Gott bin. Und die denken darüber nach und entscheiden sich dafür, ja, wir wollen das. Und Gott gibt ihnen als Offenbarung, als eine Sache vom Himmel, ein Gesetz. Ein Gesetz, das ermöglicht, dass sie als Volk zusammenleben können. Um dieses Gesetz geht es jetzt zuerst. Und das Gesetz ist ziemlich ganzheitlich. Das hat mich echt überrascht, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe. Es gibt religiöse Gesetze. Es startet bei Gott. Du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Dann gibt es ethische Gesetze, die habt ihr bestimmt schon mal ein paar davon gehört. Du sollst nicht lügen, nicht stehlen, nicht morden, nicht ehebrechen. Es gibt Gesetze zum Umgang mit Schuld. Dazu gibt es ein ganzes Opfersystem, wie man damit umgehen kann. Es gibt medizinische Gesetze, die vermeiden sollen, dass Epidemien ausbrechen im Volk. Es gibt ein Strafgesetzbuch. Es gibt auch Sozialgesetze für Arme, für Flüchtlinge, für Schuldner. Eins davon, am Ende jedes 7. Jahres sollst du einen Schuldenerlass gewähren. Komplett. Ich glaube, Griechenland würde sich danach sehnen. Es gibt Ordnung für ein Zusammenleben als Volk. Es werden Richter eingesetzt. Und es gibt Schadensersatzregelungen. Dieses Gesetz betrifft fast alle menschlichen Fragen und das Gesetz geht von Gott aus. Sie kamen aus Ägypten, aus einem religiösen und einem Rechtssystem, sind jetzt in der Wüste und ziehen in ein Land und brauchen irgendwie ein System, Regeln, Dinge, an denen sie sich festhalten können, was gut und was richtig ist. Dieses System, was sie in Ägypten erlebt haben, das passt nicht zu Gott. Da gibt es viele Götter und die sind nicht der Gott, der sie befreit hat. Es braucht neue Regeln. Es braucht neue Richtung. Vorher hat das Volk in einer Zeit des Gewissens gelebt, möchte ich mal so nennen. Das Gewissen war der Maßstab für richtig und falsch. Das erinnert mich ein bisschen an die Zeit heute, in der wir leben. Eine Zeit, in der es schwer ist, sich auf absolute Werte zu berufen oder zu einigen. Ich sehe andere Dinge als wünschenswert an als mein Nachbar. So ist das einfach. Wo ich mich nicht mit ihm einigen kann. Vielleicht sieht er sogar die Existenz von etwas Allgemeinem richtig gar nicht als gegeben. Das eigene Gewissen ist die Instanz, an der sich entscheidet, was richtig und falsch ist. Wenn sein Gewissen ihm was anderes sagt, als mein Gewissen mir in seiner Situation sagen würde, wie kommen wir zu einer Einigung? Woran misst sich ein Gewissen? Woher kommen dir deine Maßstäbe, was gut und was schlecht ist? Was ist die Norm, an der sich dein Gewissen misst? Wäre es da nicht sinnvoll, das Beste zu nehmen, was man finden kann? Etwas außerhalb von Menschen, damit es nicht wandelnden Emotionen und Zeitströmungen unterliegt? Wie wäre es mit einer Ordnung, die Gott gibt? Gott. Der Inbegriff von Perfektion. Völlig fehlerlos und heilig, bei dem nichts Schlechtes einen Platz hat und der gleichzeitig so voller Liebe und Barmherzigkeit ist, der ist der beste Gesetzgeber, den man sich vorstellen kann. Völlig gerecht und völlig daran interessiert, Gutes zu fördern. Wer von euch kennt das Wort Optionsstress? Macht mal eine Meldung. Ja, Angie, habe ich schon erzählt? Okay. Sie kennt es auch. Das ist eine lustige Entdeckung von mir. Habe ich gefunden, das ist eine Sache, die beschreibt etwas, das es in Optionsgesellschaften gibt. Unsere Gesellschaft beschreibt man als Optionsgesellschaft, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Unglaublich viele Möglichkeiten, denen wir uns täglich ausgesetzt sehen, aber auch für unser ganzes großes Leben. Fragen, welcher Partner ist für mich der Richtige? Wenn wir uns mal reinziehen, ungefähr die Hälfte der Menschheit gehört dem anderen Geschlecht an, könnte in Frage kommen. Das sind 3,5 Milliarden, ja? Optionen. Berufe gibt es fast genauso viele, gefühlt. Studiengänge, für die man sich entscheiden kann. Selbst wenn man einen Bachelor gemacht hat, fragt man sich, welcher dieser 1000 Master kommt jetzt für mich in Frage. Fragen, Optionen, Dinge. Ich kenne so viele junge Menschen, die sich da in dieser Optionsgesellschaft nach Richtungsweisung sehen, die überfordert sind von den ganzen Möglichkeiten, die sich auftun und Verantwortung, die Verantwortung, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und Entscheidungen und Entscheidung zu treffen und jedes Mal sich mit jeder Entscheidung gegen eine Fülle von Möglichkeiten zu entscheiden. Dabei kann man nicht immer alle Folgen absehen, deswegen ist es so wichtig auszuprobieren. Leute, die ihr Leben auch in ethischer, religiöser Hinsicht in die eigene Hand nehmen müssen. Gibt zwar einen Unterricht, Lebensgestaltung, Ethik und Religion, aber da bekommt man Möglichkeiten vorgestellt und dann steht man vor einer Wahl, ohne wirklich so tief durchzublicken, dass irgendeine Wahl nahelege. Das Volk Israel in der Wüste erlebt das Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, als eine wohltuende Weisung für ihr Leben. Gott kann Orientierung geben, weil er selbst alles weiß und unglaublich gut ist. Sein Charakter fließt bis in die Buchstaben des Gesetzes. Eine Kunsttherapeutin hat mir mal erzählt, sie arbeitet mit Gruppen und da arbeitet sie folgendermaßen, dass alle Leute erst die Aufgabe haben, ein Bild zu malen. Irgendwie verschiedene Techniken, einfach was sie so möchten, ganz offene Aufgabe und danach wird darüber gesprochen. Die anderen haben die Möglichkeit, was zu dem Bild zu sagen, was sie denken, was damit zu tun haben könnte mit dem Menschen, der das gemalt hat. Und sie hat gesagt, da gibt's Leute, die sagen, sie können nicht malen und trauen sich das nicht zu, sie können kaum Stift halten und was weiß ich, irgendwie, das sieht eher wie Kinderzeichnung aus. Aber das ist okay und die malen trotzdem und werden ermutigt. Und selbst in diesen interessanten Zeichnungen kommt nachher Dinge raus, die mit ihrem Charakter zu tun haben. Obwohl sie nicht die Fähigkeit haben, bewusst etwas in das Bild hineinzulegen, sind da Dinge drin, die zurückweisen auf sie, die die anderen erkennen, obwohl sie das gar nicht wissen können. Wenn das selbst in diesem kleinen Maßstab stattfindet, dann ist das Gesetz viel mehr ein Anzeichen für Gottes Charakter, weil Gott es bewusst macht. Gott startet bei sich und sein Wesen entscheidet darüber, was gut und was schlecht ist. Gott ist gut und sein Verhalten wird zum Maßstab für Gutes. Gott ist nicht böse. Und das, was er nicht tut, wird zum Maßstab für Böses. Gott ist heilig und sein Volk soll heilig sein. Gott ist barmherzig und deswegen atmet das Gesetz Barmherzigkeit. Wow. Diesen Anspruch überträgt Gott auf Menschen. Das kann nicht gut gehen, oder? Wer aber vor dem Gesetz bestehen kann, der ist gerecht. Gerecht ist eine juristische Kategorie. Wer gerecht ist, ist durch einen Prozess als gerecht erklärt. Das ist alles in Ordnung. Verschiedene Wege gibt es dahin. Entweder man ist unschuldig gewesen oder man ist begnadigt. In beiden Fällen kann man gerecht gesprochen werden. Das heißt, kein Gebot ist mehr offen, unerfüllt, kein Verbot wurde übertreten oder ist mehr übertreten vor dem Gesetz und dem Richter. Auf Gott bezogen heißt das, man hat seinen Maßstab entsprechend gelebt. Ihm gemäß kann man leben und ist in der Lage, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das Volk Israel bekommt dieses Gesetz und zeigt uns einen Weg, wie man mit einem Gesetz umgehen kann. Es sagt sich, Challenge accepted. Wir machen das. Es gibt Phasen, in denen sie das ziemlich gut fast gut hinbekommen und es gibt Phasen, in denen sie Gott fast vergessen. Zur Zeit von Jesus gibt es eine Gruppe, die Pharisäer, die strengen sich enorm an, das zu halten. Die haben es wirklich auf dem Schirm, die richten ihr komplettes Leben danach aus, diesen Geboten zu befolgen. Und weil manche Gebote nicht so ganz klar sind, wir haben gestern Munchkin gespielt, da gibt es so ganz viele Regeln, wie man das spielen muss, aber manche Dinge sind nicht so ganz klar formuliert. Da muss man sich überlegen, wie ist das wohl gemeint? Und die Juden zu der Zeit machen sich dann Auslegungsgesetze, die noch ein bisschen härter sind, damit man nicht aus Versehen was übertritt. Und deswegen ist ein sehr hartes, sehr konsequent durchgedachtes Leben, das sie haben. Und ich glaube, das ist gar nicht so unverständlich. Wir Menschen können ganz schwer ohne feste Absprachen leben. Wir haben eine Schwierigkeit, die eigene Motivation einfach durch Überzeugung hochzuhalten. Deswegen erfinden wir immer doch Regelkataloge, die uns helfen, ja, richtig zu leben. Und die Juden zur Zeit von Jesus haben es genauso gemacht. Und heute passiert das auch in christlichen Gemeinschaften genauso. Vielleicht hast du bereits Erfahrungen mit anderen Religionen oder mit Christsein gemacht, das so aussah, das dem ähnlich ist. Vielleicht hast du da ein Gefühl von Enge erlebt, sodass du überhaupt nicht mitgehen kannst, wenn ich positiv von einem Gesetz spreche. Vielleicht fühlst du echt eine Enge, hast Angst vor Härte und Gesetzlichkeit. Und das ist nicht das, worum es gehen kann, denkst du. Ich glaube, da hast du recht. Jesus hat den meisten Stress mit den Pharisäern gehabt. Wenn es darum geht, das Gesetz zu etwas zu machen, was es nicht ist, nämlich einen Weg dazu, Gott zu gefallen, dann führt das zu einer Enge, die man tatsächlich auch in Gemeinschaften wahrnehmen kann. Das Gesetz wird zu einem Heilsdokument, zu einem Weg, Gott zu gefallen für die Juden. Und das passiert heute immer wieder noch so. Und wir kommen zum Bibeltext. Genauso hat Paulus, ein Kirchengründer und Autor des ersten Jahrhunderts, der den Römerbrief geschrieben hat, hat es bei seinen Landsleuten, den Juden, entdeckt und sagt ihnen, denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht, das kann ich bezeugen. In Klammern, er war selber so einer. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht, dem Gesetz und wie man da gerecht wird, und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich zu unterstellen. Paulus wirft ihnen knallhart vor, gut, ihr habt das Gesetz 1400 Jahre, aber ihr habt immer noch nicht gecheckt, worum es dabei geht. Also, ihr wollt euch lieber anstrengen, selber in eurem Eifer, anstatt euch die Blöße zu geben und zuzugeben, dass ihr das Gesetz nicht halten könnt. Ich war neulich im Kaufland und habe ein Produkt gesucht und das nicht direkt gefunden. Und stellt euch vor, ich habe einfach weitergesucht, so eine halbe Stunde oder so, weil ich wollte mir nicht die Blöße geben, irgendeinem Verkäufer zu sagen, ich finde das einfach nicht. Damit muss ich mir selbst eingestehen, ich bin zu inkompetent, um in einem Essensladen Essen zu finden. Und dem anderen muss ich es auch eingestehen. Hör mal, ich bin zu inkompetent, das zu finden, was du wahrscheinlich eben eingeräumt hast und genau weißt, wo das steht. Es widerstrebt mir und ich glaube so vielen von uns Menschen, uns helfen zu lassen, wir würden es am liebsten selber machen. Genau das ist das, was Paulus hier sagt. Die Juden wollten sich nicht eingestehen, dass das zu heftig ist, das Ding. Dass Gottes Anspruch zu hoch ist, dass wir uns dem nicht stellen können. Aber sie versuchen es selber. Steffen hat in den letzten Wochen bei den Predigten eine Grafik gehabt. Die habe ich leider vergessen, im ganzen Stress irgendwie mit auf die Bühne zu bringen. Jetzt müsste es einfach im Kopf mitgehen. Da gab es wie so einen großen Schenkel. Es gab eine obere Linie, die nach oben ging, und eine untere Linie, die nach unten ging. Und das beschreibt zwei Dinge, die uns das Gesetz zeigen kann. Erstens, das Gesetz weist uns darauf hin, wer Gott ist. Das ist übrigens das, wie Gott sich den Umgang mit dem Gesetz gedacht hat. Es zeigt uns den Charakter, den ich euch eben beschrieben habe. Gott in seiner Heiligkeit, Herrlichkeit, Perfektion und Liebe ist die obere Linie. Und das Gesetz zeigt gleichzeitig auf, wenn ihr es versucht, das zu schaffen, müsst ihr ehrlich sein, eigentlich kriegt ihr das in seiner Komplettheit nicht hin. Das ist die untere Linie. Das Gesetz zeigt uns, dass wir es nicht packen. Es zeigt uns, wie herrlich Gott ist. Und es zeigt uns, wie herrlich wir es nicht sind und wir ihm nicht entsprechen. Und diese Linien, die sind echt weit voneinander entfernt. Und je mehr man sich da reinfuchst, desto weiter checkt man, wie heilig Gott ist und wie herrlich wir es nicht sind. Das macht eine Spannung auf. Das ist ein Problem. Das fühlt sich nicht gut an. Weil eigentlich wollen wir so sein wie Gott. Ganz ehrlich, wer will denn nicht perfekt sein? Das macht eine Spannung auf. Das ist ein Problem. Für dieses Problem braucht es nicht unsere Mühe, unsere Anstrengung, sondern eine göttliche Lösung.
Wenn man sich dieses Gesetzesproblem so ansieht, könnte man ja mit Recht sagen, das klingt nach einer deprimierenden Nachricht, einer echt pessimistischen Religion mit einem ziemlich negativen Menschenbild. Und das wäre es auch ohne Gottes Liebe und wenn die Geschichte nicht weitergehen würde. Das tut sie aber. Die Lösung dieses Problems ist die Tatsache, dass Jesus Christus aus Nazareth vor 2000 Jahren ein schuldloses Leben nach Gottes Gesetz gelebt hat, was wir nicht konnten. Dass er alles gehalten hat, was wir hätten halten sollen. Dass er dann am Kreuz sein Leben gegeben hat um unsere Schuld gegenüber Gott und dem Gesetz zu begleichen, damit wir seinen Platz als Schuldlose vor Gott einnehmen können und damit wir gerechtfertigt sind. Die Tragödie des Gesetzes ist, dass wir ihm nicht gerecht werden können. Und der Triumph des Kreuzes ist, dass Jesus allem gerecht geworden ist, an unserer Stelle. Jesus ist diese göttliche Lösung, die wir dringend brauchten. Und uns das einzugestehen und anzunehmen, ist dieser angemessene Weg, mit dem Gesetz umzugehen, den Christian vorhin erwähnt hat. Unsere Bibeltexte von heute beschreiben, was das für uns bedeutet. Es bedeutet zum Beispiel, dass Jesus das Gesetz endgültig erfüllt hat. Es bedeutet, dass wir Frieden mit Gott haben, im Gegensatz zu Distanz oder Nichtkennen oder Gleichgültigkeit bis hin zu mit Gott auf Kriegsfuß stehen. Es ermöglicht überhaupt eine Beziehung mit Gott. Es bedeutet auch, dass wir eine Einladung zu einem Leben haben in konstanter Gnade, in Freiheit und dass wir eine Hoffnung über diese Welt hinaus haben. Das ist die gute Nachricht. Vom Griechischen her abgeleitet das Evangelium der Gnade. Dieses Wort werden wir häufig benutzen. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, ist Gnade die neue Grundlage und bestimmende Realität unseres Lebens. Stell dir vor, dass du vor der wichtigsten Instanz, die über dein Leben irgendwas zu sagen hat und die dich beurteilen darf, als perfekt dastehst. Dass du nichts mehr beweisen musst. Das ist schon bei einem Chef oder einem Dozenten viel wert oder wenn dein Partner oder deine Eltern komplett zufrieden mit dir sind. Aber stell dir vor, dass es die wichtigste Person ist, der Gründer des ganzen Systems und dass diese Person komplett zufrieden, sogar begeistert von dir ist und dich sogar liebt, obwohl du alles andere als perfekt bist. Das ist die Realität der Gnade. Gott ist der Gründer dieses Systems und wenn du den Tausch mit Jesus akzeptierst, erklärt er dich für perfekt. Faktisch machen wir Fehler, aber die zählen vor Gott nicht mehr, weil Jesus diese Fehler ausgebügelt hat. Es wäre großartig, wenn wir alle diese Realität ständig vor Augen hätten. Wenn wir Jesus glauben, nicht aufgrund unseres Charakters oder unseres Verhaltens, unserer Kompetenz, unserer Leistung oder unseres Aussehens, sondern einfach als Geschenk. Das ist Gnade. Eltern, die ihre Kinder lieben, lieben sie ja auch nicht deshalb, weil sie tolle Leistung erbringen oder weil sie sich an Regeln halten. Eltern erziehen ihre Kinder dahin, dass sie sich an Regeln halten und sie freuen sich, wenn sie das tun. Aber die Erfüllung der Regeln ist nicht die Basis ihrer Beziehung. Und wenn Kinder das nicht tun, stellt das nicht in Frage, dass ihre Eltern sie noch lieben. Genauso wenig ist das bei Gott und uns der Fall. Gott will unser Vater sein. Und alles, was wir tun, bewegt sich dann auf einer ganz anderen Ebene. Und es hat nichts damit zu tun, ob Gott uns annimmt oder liebt oder zufrieden mit uns ist oder nicht. Ein Zitat beschreibt das sehr gut, was wir gefunden haben, und das findet ihr auf Seite 2 in eurem Programmheft. Und ich lese einen Teil davon vor. Der Graben zwischen der Vorstellung, dass Gott uns annimmt, wenn wir uns genug anstrengen, und der Vorstellung, dass Gott uns annimmt, weil Jesus alles für uns getan hat, könnte tiefer nicht sein. Religion funktioniert nach dem Prinzip, ich gehorche und darum nimmt Gott mich an. Das Prinzip des Evangeliums lautet, Gott nimmt mich an, weil Christus alles für mich getan hat und darum gehorche ich. Falls du momentan überlegst, es mal mit dem christlichen Gott zu versuchen, musst du also wissen, sich anzustrengen, ein gutes Leben zu führen und dann ist Gott zufrieden mit dir, funktioniert nicht. Ist unbequem, aber es stimmt nicht. Das ist, was Paulus mit Eifer meint, über den Christian auch vorhin geredet hat, woran es den Leuten nicht fehlte. Sie haben sich angestrengt, ein gutes Leben zu führen, aber eben nach ihren eigenen Vorstellungen und dadurch gerecht zu werden. Kennt ihr diese Strömung, be the best version of yourself? Habt ihr diesen Satz schon mal gehört? Das ist gerade, es gibt hunderte Bücher darüber, es geht in Blogs darum und auf YouTube-Videos. Sei die beste Version deiner selbst, optimiere noch, was in dir steckt, entfalte das, verbessere es noch. Ich kann da ehrlich gesagt total gut mit. Ich weiß nicht, wie viele Selbstoptimierungs- und Selbstmanagement-Videos ich schon geguckt habe und wie viele Pläne ich entworfen habe, um irgendwas an mir zu verbessern. Aber so funktioniert es nicht. Alles, was wir tun, um gut zu sein oder uns zu optimieren, wird nicht ausreichen, um ein perfektes Gesetz zu erfüllen, wenn wir nicht dieses Geschenk von Jesus annehmen, dass er alles für uns erfüllt hat. Gerechtigkeit gibt es bei Gott nur geschenkt. Ich hoffe, das habe ich jetzt oft genug gesagt und wahrscheinlich haben wir jetzt langsam verstanden, dass wir dieses Gesetz nicht erfüllen können, aber durch Jesus trotzdem den Status gerecht bekommen können. Wenn das so ist, was hat dieses Gesetz dann mit uns heute noch zu tun? Sollten wir das trotzdem einhalten? Bei dieser Frage finde ich sehr interessant, was Jesus selbst dazu sagt, nämlich: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Und eher vergehen Himmel und Erde, als dass auch nur ein einziges Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Die Antwort ist ja, es ist immer noch relevant und ja, wir sollten uns danach richten. Denn wenn Gottes Gesetz für uns seinen Charakter widerspiegelt und Gottes Charakter sich nicht verändert, warum sollte dann das Gesetz irrelevant werden? Was sich verändert, sind Menschen und Kultur. Und deshalb machen tatsächlich manche dieser Detailgesetze für uns ergeben keinen Sinn mehr. Zum Beispiel am Sonntag keine Matte durch die Gegend zu tragen oder auf einem Flachdach irgendetwas zu tun oder zu lassen, hat für uns meistens keine Auswirkung darauf, ob wir Gott und Menschen lieben und Gott gefallen. Jesus hat seinen Zuhörern nämlich mal erzählt, dass alle Gebote zusammengefasst werden können in diesem einen folgenden: Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Ziel des Gesetzes. Darum geht es. Es gab ein paar Situationen, wo Jesus selber manche der einzelnen Gesetze nicht befolgt hat. Zum Beispiel eine bestimmte Waschung oder nicht in Häuser von Nichtjuden zu gehen. Er ist reingegangen. Und zwar, weil er damit besser dem Zweck des Gesetzes dienen konnte, Gott und Menschen zu lieben. Jede Anweisung aus dem Gesetz, die diesem Zweck dient, sollten wir befolgen. Wer ist jetzt überrascht? Ich dachte ja immer, wir sind jetzt frei gemacht durch Jesus und das heißt auch, wir sind frei vom Gesetz und von irgendwelchen alten Vorschriften. Ich würde sagen ja und nein. Wir sind befreit, aber nicht von Gottes guten Vorschriften, sondern von unserer Schuld. Das Evangelium hilft uns sogar, das Gesetz zu befolgen. Wie funktioniert das? Zum Beispiel aus ganz natürlicher Dankbarkeit und Freude. Wenn ich Gott dankbar bin und mich freue, dass er mich für gerecht erklärt hat, ist es keine Frage, ob ich Gott Freude machen will. Es ist dann auch keine Frage, ob ich Gott folgen will, wenn ich weiß, dass er alles für mich getan hat und mich liebt, egal wie gut oder nicht gut ich bin. Natürlich will ich ihm dann folgen. Und das ist kein Selbstbetrug, sondern logisch. In jeder Liebesbeziehung wollen die Partner es auf viel unverhältnismäßigere Weise einander recht machen. Wichtig ist aber, dass wir uns an die Reihenfolge erinnern. Erst nimmt Gott mich an und spricht mich gerecht. Und dann folge ich aus Dankbarkeit und aus Freude diesem Gesetz und will ihm gehorchen. Eine weitere Art, wie das Evangelium uns tatsächlich frei macht, dem Gesetz zu folgen. Vielleicht kennst du das, wenn du an einer wichtigen Aufgabe arbeitest. Die ist herausfordernd, vielleicht sinnvoll. Das Problem ist, dass du unter ungeheurem Druck stehst. Weil wenn du es nicht schaffst, folgen echt unangenehme, entscheidende Konsequenzen. Was passiert in dir, wenn der Druck auf einmal wegfällt? Wenn es diese Konsequenzen auf einmal nicht mehr gibt? Ich glaube, du bist viel freier und es fällt dir viel leichter, diese Aufgabe zu tun. Und jetzt stell dir vor, die Konsequenzen fallen deshalb weg, weil sie jemand für dich übernommen hat. Wie stehst du zu demjenigen? So funktioniert es mit dem Evangelium. Jesus hat für uns diese Konsequenzen getragen und wir sind jetzt frei davon. Das nimmt uns eine ungeheure Last und setzt uns frei, nicht aus Druck, sondern aus einer Entscheidung und aus Freude heraus, diese unglaublich sinnvollen Anweisungen zu befolgen, die Gott uns gegeben hat für ein erfolgreiches, für ein gutes Leben mit ihm in Gemeinschaft. Das Spannende ist also, das Gesetz zeigt auf das Evangelium, weil wir Jesus unbedingt brauchten, denn wir können es nicht halten, und das Evangelium hilft uns, das Gesetz zu befolgen. Denn durch Jesus verurteilt uns das Gesetz nicht mehr und wir können aus Dankbarkeit und wachsender Liebe zu Gott dem folgen, was er möchte. Und Gottes Geist führt und stärkt uns darin. Wenn du diese beste Nachricht, das Evangelium, schon glaubst und damit lebst, ist die Frage: Macht das einen Unterschied in deinem Leben? Erlebst du, dass dein Alltag, dein Denken und dein Handeln von Gnade geprägt sind? Wenn die Antwort ja ist, dann würde ich mich gerne mal auf einen Kaffee mit dir treffen und von dir hören. Und ich glaube, da gibt es hier einige. Wenn die Antwort nein ist, dann hast du vielleicht die Hälfte des Geschenks unausgepackt stehen gelassen. So wie ich die Hälfte meines Lebens. Unsere Predigtreihe heißt ja die verändernde Kraft des Evangeliums. Und wenn es dein Leben noch nicht verändert, egal an welchem Punkt du stehst, ob du schon jahrelang mit Gott unterwegs bist oder ob du dieser ganzen Jesus-Sache und dem Glauben noch skeptisch gegenüberstehst, ich will dich gern einladen, dich mal darauf einzulassen und herauszufinden, welches Potenzial darin steckt.
Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich denn dieses Geschenk auspacken, das Jesus uns gemacht hat? Die Frage ist, glaube ich, eine gute Frage, weil die fragt, wie verändert das Gesetz denn jetzt tatsächlich
das Evangelium?
Die Anspannung hat ein bisschen nachgelassen, deswegen bin ich nicht mehr so fit im Kopf. Wie verändert denn tatsächlich das Evangelium jetzt meinen Alltag? Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe bei mir so ein paar Dinge entdeckt, wie das bei mir tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, es fängt damit an, einen Aspekt oder viele Aspekte des Evangeliums zu verstehen und wirklich ergriffen zu haben, zu wissen, was das bedeutet. Und wenn ich das verstanden habe, dann muss es irgendwie in meinem Leben präsent sein. Ich muss es vor Augen haben. Das muss wirklich wichtig und da sein. Und wenn das da ist, dann muss es mit den Situationen, in denen ich stehe und in die ich komme, irgendwie interagieren. Dann muss es mit meinen Situationen zu tun haben und die verändern. Und wenn es eine Situation verändert, dann kann es anfangen, mehr Situationen zu verändern und meinen Charakter. Und wir wollen euch in diese Punkte ein bisschen mit reinnehmen, das zu verstehen, das zu verinnerlichen, das mit den Situationen zusammenzubringen und dass es die tatsächlich auch unseren Charakter verändert. Und wir haben ein bisschen ein paar Beispiele, damit es ein bisschen Fleisch dran kommt, damit es euch einfach aus unserem Leben heraushilft.
Und ich fange an. Ich bin damit aufgewachsen, dass Jesus für mich gestorben ist und mich freimacht. Das heißt, ich habe das bestimmt schon 100.000 Mal gehört. Und trotzdem hat es nicht viel bei mir verändert. Ich bin näher an Gott herangewachsen, ich habe ihn besser kennengelernt. Aber es hat nie mein Herz und meinen Charakter so tief verändert, wie seit ich mir darüber wirklich intensiv Gedanken mache. Und das hat in den letzten Monaten viel stattgefunden, weil wir viel darüber geredet haben, weil wir viel darüber gehört haben, auch hier in Predigten, und weil wir darüber gelesen haben einiges. Und zwar haben Christian und ich letztens ein Buch gelesen, The Search of Significance, die Suche nach Bedeutsamkeit. Das gibt es bisher nur auf Englisch, aber es lohnt sich. Und das hat uns die Wahrheit nochmal vor Augen geführt, dass unser Wert sich vollkommen nur von Gott her definieren lässt, von seiner Liebe her und daher, dass Jesus alles für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist und uns gerecht gemacht hat, dass das unser Wert und unsere Identität ist. Das war ein Punkt, wo wir eine Wahrheit mehr verstanden haben. Und dieses Buch ist so gut, es hat eine Tiefe, auch menschliche Denkkonzepte zu entlarven und zu zeigen, wie das Evangelium uns verändern kann, dass wir gerne hätten, dass es noch mehr Leute lesen. Wir sind sehr überzeugt davon, dass es noch mehr Menschen kennenlernen müssen und deswegen möchten wir es gern verschenken. Die ersten 3 Leute, die sich nachher nach dem Gottesdienst bei uns melden, bekommen das geschenkt von uns.
Steffen hat in der letzten Predigt, letzten Sonntag gesagt, der Schlüssel zu Veränderung ist Erinnern. Erinnern an geistliche Wahrheiten, diese Aspekte des Evangeliums. Das hilft, in vollem Bewusstsein zu leben und das Wissen bekommt Zugriff auf den Charakter. Wie machst du das?
Um mich zu erinnern, habe ich mir ein paar Aussagen, die das Evangelium über mich trifft, ein paar Wahrheiten aufgeschrieben, unter anderem auch aus diesem Buch übrigens, habe sie mir als Bild in mein Arbeitszimmer gehängt über meinen Schreibtisch und habe sie mir als Smartphone-Hintergrund gemacht, damit ich es einfach täglich vor Augen habe, weil ich weiß, ich brauche diese Erinnerung, sonst vergesse ich die über den Tag. Mein Vorteil ist, dass Gottes Geist in mir lebt, der hilft mir. Er ist ein Erinnerer und ein Entlarver von alten Gedankenmustern und erinnert mich irgendwie immer dran. Weil ich weiß, wenn mein Herz vergessen hat, dass ich schon gerechtfertigt bin und dass meine Identität und mein Wert schon geklärt sind, dann versuche ich andauernd, mich als gut genug und kompetent zu beweisen. Dann habe ich das Gefühl, mich gegenüber Christian ständig verteidigen zu müssen und rechtfertigen zu müssen und bin total unsicher. Deswegen brauche ich diese Erinnerung.
Ich habe ein Beispiel, das liegt schon ein paar Jahre zurück, aber das beeinflusst mein Leben immer noch. Ich war früher viel unterwegs in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Ruhrgebiet und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und man sieht unglaublich viele Menschen. Und ich habe gemerkt, manchen Menschen gegenüber empfinde ich Sympathie und ganz vielen anderen Leuten nicht. Und dann denke ich oft nicht so schmeichelhafte Dinge über die. Und ich habe gemerkt, das ist irgendwie nicht so, wie Gott sich das vorstellt, glaube ich. Das ist nicht gut. Und dann ist das zusammengekommen mit einer Wahrheit des Evangeliums, nämlich die ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das beschreibt das Evangelium. Und es sagt, Gott hat die ganze Welt, jeden einzelnen Menschen so geliebt. Das sind die Leute in der Bahn, die ich mag, und das sind auch die Leute, die ich nicht mag. Und wenn ich das auf jeden Einzelnen runterdenke, dann sprengt das meine Denkkapazität. Aber das ist echt krass. Gott liebt jeden einzelnen Menschen, ob der sich gewaschen hat, ob der ein Obdachloser ist, ob sein Kind zu laut schreit, alles. Jeden Menschen liebt Gott. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann verändert das, wie ich den wahrnehme. Dann macht das echt eine 180-Grad-Wende. Und ich habe gemerkt, natürlich kann ich versuchen, das immer kognitiv hinzukriegen oder so, aber ich habe gedacht, boah, das ist echt heftig. Ich schaffe das nicht allein. Ich muss nicht mit Eifer versuchen, das hinzukriegen, sondern Gott kann mir da Unterstützung geben. Ich sage, ich schaffe das nicht und ich habe ihn gebeten, mir dabei zu helfen. Mir den Gedanken einzupflanzen, immer wieder in den Situationen auch zu geben, das ist ein geliebter Mensch Gottes. Und ich verrate euch was, das passiert wirklich. Ich bin irgendwie auf meinem Gedankenzug und ab und zu grätscht mir dann ein Gedanke dazwischen und sagt mir, das ist ein geliebter Mensch Gottes. Und ich denke, okay. Und das verändert mein Denken, mein Empfinden zu dem und mein Verhalten, meine Gesichtszüge. Und das gibt es in ganz vielen anderen Situationen. Gott um Hilfe fragen und der hilft, glaube ich, gerne.
Wir geben gerade ein paar Beispiele und ich finde Beispiele immer super hilfreich, aber ich habe mich auch gefragt, was ist denn das Prinzip dahinter? Was kann ich denken als Denkhilfe mitnehmen, um das Evangelium, diese Tatsache, dass ich gerechtfertigt bin, dass Jesus für mich gestorben ist, um das auf Situationen in meinem Leben anzuwenden? Und ich glaube, ich habe ein Prinzip gefunden, was hilft. Und das ist folgender Satz: Auf alles in unserem Leben, was unvollkommen ist, ist die Antwort Jesus. Das klingt vielleicht echt einfach und vielleicht sogar platt, aber ich bin überzeugt davon, dass das stimmt. Wir selbst, was uns betrifft und unsere Fehler, da ist Jesus für gestorben. Was andere betrifft und ihre Fehler und wie sie uns vielleicht damit verletzen, hat Jesus uns alles vergeben und ermöglicht dadurch Vergebung und schenkt uns durch seinen Geist Liebe füreinander. Was die Natur angeht, die Schöpfung und die Zerstörung, Jesus hat am Kreuz den Tod besiegt, als er wieder auferstanden ist und hat damit alles Zerstörerische und alles Böse besiegt. Und er wird einmal ein Reich aufrichten, was vollkommen ist. Ich glaube tatsächlich, dass für jeden Bereich in unserem Leben, der unvollkommen ist, für jede Stärke, die irgendwie nicht zur Entfaltung kommt, für jeden blöden Kommentar, für alles Unvollkommene in meinem Leben, dass Jesus da eine Antwort drauf hat. Und ich glaube, wenn wir das Denken üben, verändert das sehr unsere Perspektive, wird uns gelöster machen und mutiger und zuversichtlicher vielleicht auch. Und wenn ich mich daran erinnere, dann verändert das ganz konkret meine Haltung und wie ich Dinge wahrnehme. Es macht mich ruhiger, wenn ich gerade Stress habe, weil ich weiß, egal ob ich am Abend das und das geschafft habe oder nicht, das verändert nicht meinen Wert und meinen Status gerechtfertigt vor Gott. Ich muss mich nicht verurteilen, weil Gott tut es auch nicht. Es macht mich dankbarer und deshalb echt fröhlicher im Alltag. Es macht mich mutiger in Entscheidungen. Es macht mich demütiger, weil ich immer wieder daran erinnert werde, wie egoistisch und hochmütig ich oft bin. Und ich weiß, Gott rechnet es mir nicht an. Es macht mich sicherer, wenn ich mit Leuten oder vor Leuten spreche, weil ich weiß, es ist egal, was sie von mir denken, weil mein Wert schon geklärt ist. Diese Veränderungen passieren langsam und in kleinen Schritten, aber sie machen einen riesen Unterschied. Wir wünschen euch diesen Unterschied.